Wenn man Menschen fragt, die ansonsten mit der Bibel nicht so viel am Hut haben, welche Geschichte sie kennen, Jesus erzählt hat, wird sehr oft das Gleichnis vom liebenden Vater und den beiden Söhnen genannt. Wir haben es vermutlich alle schon sehr oft gehört. Und dennoch rührt es mich immer wieder von Neuem an, von dieser unglaublichen Liebe des Vaters zu hören. Besonders die Tatsache, dass der Vater schon lange in der Erwartung der Rückkehr seines Sohnes lebt, dass er sich geradezu danach sehnt, ihn wieder in die Arme schließen zu können, ist für mich sehr bewegend. Jeder, der selbst Kinder hat und um seine eigenen Unzulänglichkeiten als Vater weiß, der wird das sicher ebenso empfinden können. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen mit diesem Vaterbild Gottes so ihre Probleme haben. Für sie ist es nicht nachvollziehbar, dass der lebendige Gott, der Schöpfer des riesigen Universums, überhaupt ein Interesse an ihrem kleinen Menschenleben haben kann. Er hat sicher genug damit zu tun, das Gleichgewicht der Planeten zu halten. Meine Sorgen sind für ihn bestimmt zu unbedeutend. So oder so ähnlich könnten Sätze lauten, die das Bild eines eher fernen Gottes entwerfen, der sich nicht um die Sorgen unseres Alltags kümmert. Ich möchte es gleich vorweg sagen, für mich gründet dieses Denken auf einer widergöttlichen Lüge. Der Durcheinanderbringer hat größtes Interesse daran, den Kindern Gottes zu suggerieren, dass Gott sich ja doch nicht um sie kümmert. Wenn es gelingt, das Bild des Vaters zu verzerren oder zu untergraben, dann wird uns quasi die Vertrauensbasis weggezogen, auf der unser Verhältnis zu Gott gründen sollte. Aber wie sieht es denn tatsächlich auf unserer Welt aus? Wo sieht man denn etwas von Gottes Hilfe, ganz praktisch in all den Kriegen in Syrien, im Irak, im Jemen und an vielen anderen Orten dieser Welt? Wo ist denn Gottes Eingreifen in diesem täglichen Flüchtlingselend, dem Terror, der Gewalt, der Misshandlung und Ausbeutung von Menschen oder der Umweltzerstörung? Wo ist denn euer liebender Gott, ihr Christen? Auf diese Frage gibt es keine einfachen oder frommen Antworten. Und ich gestehe freimütig, dass ich mit diesen Fragen selbst auch oft vor Gott stehe und am nächsten Tag keinen Antwortbrief im Briefkasten habe. Ich muss mit diesen Fragen und ja, manchmal auch tiefen Zweifeln leben. Und ich überlege, wie viele Menschen dafür beten, dass diese Schreckensherrschaft des IS endlich gebrochen wird oder dass wirklich Lösungen in der Flüchtlingsproblematik gefunden werden. Das fliegt uns irgendwann in die Ohren, wenn das so weitergeht. Und was tut sich? Es tut sich wenig bis gar nichts. Ich sehe jedenfalls nirgendwo wirkliche Lösungen. Und dann tut sich für mich immer wieder auch, ob ich das will oder nicht, unweigerlich die Frage auf, glaube ich womöglich an einen Gott, der nichts bewegt? Vielleicht nichts bewegen kann? Oder sogar nichts bewegen will? Es gibt im Lukas-Evangelium eine Geschichte, die tatsächlich das Bild eines fernen, unberechenbaren, fast despotischen Gottes zu zeigen scheint, die manche Christen aber nach meiner Überzeugung falsch verstehen. Sie steht in Lukas 18, in den Versen 2 bis 5. Ich lese sie kurz vor. In einer Stadt lebte ein Richter, der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. In der gleichen Stadt lebte auch eine Witwe. Sie kam immer wieder zu ihm gelaufen und bat ihn, verhilf mir zu meinem Recht. Lange Zeit wollte der Richter nicht. Doch schließlich sagte er sich, es ist mir zwar völlig gleichgültig, was Gott und Menschen von mir halten, aber weil die Frau mir lästig wird, will ich dafür sorgen, dass sie ihr Recht bekommt. Sonst kratzt sie mir möglicherweise noch die Augen aus. Wir haben es hier mit zwei Hauptpersonen zu tun. Da ist zunächst die verzweifelte Witwe. Es ist immer ein Schicksalsschlag, wenn ein Mensch plötzlich seinen geliebten Partner verliert. Zur seelischen Belastung kommt aber oft noch eine materielle. In den wohlhabenden Ländern dieser Erde hat man staatlicherseits einigermaßen dafür gesorgt, dass Witwen nicht verhungern oder um ihre Existenz bangen müssen. Aber gerade die Kriegerwitten hatten es auch bei uns nicht leicht. Und in den meisten Ländern dieser Erde ist das soziale Netz mindestens sehr großmaschig geknüpft oder es fehlt sogar ganz. Nicht anders war das zur Zeit Jesu damals. Eine Witwe hatte in der Regel keine Ausbildung, keine Arbeit, kein Geld, keinen Grundbesitz, keinen Einfluss oder Ansehen. Eine Überlebenschance hatte sie dann, wenn sie einen Sohn hatte, der sie versorgte. Wenn nicht, blieb ihr wirklich keine andere Möglichkeit, als sich durch Betteln von einem Tag zum anderen zu retten. Damit stand sie am Rande der Gesellschaft. Eigentlich wurde sie fast behandelt wie eine Aussätzige. In der Geschichte, die Jesus erzählt, hat diese Witwe einen Gegner, irgendeinem, entschuldigt, Drecksack, der macht ihr fortwährend Ärger. Sie hatte keine Möglichkeit, sich entsprechend zu wehren. Es gab offensichtlich weder Verwandte, noch irgendwelche staatlichen Stellen oder eine Verbraucherzentrale. Es blieb ihr lediglich die Möglichkeit, zum Richter der Stadt zu gehen. Ihm konnte sie ihr Unglück schildern und dann darauf hoffen, dass er für ihr Recht sorgt. Genau das tat sie. Aber was für einem Richter begegnet sie? Vers 2 kennzeichnet sein Wesen. Der nicht nach Gott fragte und alle Menschen verachtete. Es bedeutet, dass dieser Richter Gott und seine Gebote nicht akzeptierte und deshalb eine Rechtsprechung nach Gutdünken oder vielleicht sogar, was damals ganz üblich war, unter Bestechung praktizierte. Die Anliegen und Sorgen der Menschen, die interessierten ihn eigentlich nicht. Vermutlich lebte er sehr gut von den damals allgemein üblichen Bestechungsgeldern der reicheren Leute. Kurz, der Bursche war durch und durch korrupt. Dieser Richter ist aber ausgerechnet für die Witwe die einzige Möglichkeit, überhaupt Hilfe zu bekommen. Möglicherweise hat sie schon einige erniedrigende Erfahrungen im Umgang mit ihm hinter sich, denn so wie er geschildert wird, hat er wohl kaum ein wirklich offenes Ohr für das Anliegen dieser Frau. Mit einer beispielhaften Hartnäckigkeit taucht sie trotzdem immer wieder bei ihm auf und bringt ihr Problem vor. Sie ist in seinen Augen mit Sicherheit eine echte Nervensäge. Sie hat ja auch nichts mehr zu verlieren und hängt so lange an ihm wie eine Klette, bis er schließlich genervt die Lösung ihres Falles in die Wege leitet. Ihre Beharrlichkeit, so kann man es positiv ausdrücken, lässt den an sich korrupten und selbstsüchtigen Richter endlich handeln. Viele Gläubige tun sich mit dieser Geschichte schwer. Mir ging das ehrlich gesagt lange auch so. Zum Teil liegt das sicher daran, dass die Geschichte als Gleichnis verstanden wird, von denen Jesus ja viele erzählte. Dann zieht man folgende Parallelen. Die Witwe steht stellvertretend für uns Menschen. Verarmt, hilflos, rechtlos, machtlos. In einer bestimmten Situation können wir mit unseren Problemen selbst nicht fertig werden. Keiner hilft uns, wir stehen alleine da. Es gibt niemanden, der wirklich ein offenes Ohr für uns hat und dann auch über die Möglichkeit verfügt, uns wirklich zu helfen. Der Richter auf der anderen Seite verkörpert in dieser Parallelsetzung dann Gott. Eigentlich interessiert ihn gar nicht, wie es uns geht. Er ist weit weg, nicht fassbar. Er hat wahrscheinlich genug anderes zu tun, als sich um unseren Kleinkram zu kümmern. Deshalb bleibt uns nur die Möglichkeit, ihm auf die Nerven zu gehen. Ihm mit unserem dauernden Bitten tatsächlich so lange auf den Keks zu gehen, bis er endlich hört. Vielleicht können wir ihm damit endlich einen Tropfen Segen abbringen. Die größte Herausforderung beim Gebet ist die, die verlorene Safe-Kombination zu finden, die den Segen safe schließlich öffnen kann. Den Gott allerdings aus irgendeinem Grund lieber nicht aufmachen will. Wir als Menschen übernehmen in diesem eher unwürdigen Schauspiel die Rolle, uns in Gottes Gegenwart gewissermaßen vorquälen zu müssen. Wir können Gottes Gleichgültigkeit oder gar Widerstand uns gegenüber nur überwinden, wenn wir hartnäckig oder nervend so lange auf der Matte stehen, bis wir endlich einen Tropfen Segen bekommen. Hoffentlich erkennt jeder, dass Jesus unmöglich diesen Richter mit Gott gleichsetzt. Gott ist nicht wie dieser herzlose, gefühllose und bestechliche Richter. Ja, aber wie soll man dann diese Textstelle sonst verstehen? Jesus erläutert sie in den folgenden Versen selbst. In Lukas 18, Vers 7 bis 8, da steht, bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Wir erkennen hier, dass diese Geschichte keine Allegorie ist. In einer Allegorie stehen Elemente der Geschichte quasi eins zu eins für Wahrheiten außerhalb der Geschichte. Hier handelt es sich aber um eine Parabel. Eine kurze Geschichte mit einem rätselhaften Aspekt, der die Zuhörer zum Nachdenken bringen soll. Es wird mit Gegensätzen gearbeitet. Schauen wir sie uns kurz an. Wir sind erstens und Gott sei Dank nicht in der Rolle der Witwe. Wir sind nicht armselige, rechtlose, vergessene Bittsteller, sondern geliebte Kinder des himmlischen Vaters. Wir gehören zur Familie Gottes und müssen uns nicht auf Zehenspitzen an ihn heranschleichen oder irgendwelche Tricks anwenden oder geistliche Verrenkungen vollführen, um seine Aufmerksamkeit dann endlich zu erregen. Wenn wir uns all die Stellen im Neuen Testament ansehen, wo Jesus uns vom himmlischen Vater erzählt, dann leuchtet ganz klar und strahlend ein Bild auf. Dieser Vater freut sich, wenn wir mit ihm reden, wenn wir den Kontakt mit ihm suchen, wenn er unsere Stimme hört. Dieser Vater hat nämlich, und das ist der zweite Unterschied, aber auch so gar keine Ähnlichkeit mit dem Richter aus der Geschichte. Der Richter war unehrlich, ungerecht, herz- und gefühllos, nur mit seinen eigenen Anliegen beschäftigt. Diese Attribute treffen nun wahrlich nicht auf Gott zu. Im Psalm 34, Vers 9a lesen wir, kostet und seht, wie gütig der Herr ist. Das ist ein Wesenszug Gottes. Als seine Kinder müssen wir nicht krampfhaft und mit allen möglichen Kunstgriffen nach irgendeinem Weg suchen, um Segen aus ihm herauszuquetschen wie aus einer Zitrone. Wir müssen ihn nicht um irgendetwas anflehen, was er eigentlich doch lieber für sich behalten würde. Wir müssen ihm nicht mit unserem Gebet auf den Wecker fallen, so wie die Witwe den Richter mit ihrem Bitten. Die Bibel zeigt uns eindeutig, dass Gott seine Kinder mit guten Gaben gerne segnen will. Das ist seine Natur. Das liegt in seinem Wesen. Er ist ein gebender, ein segnender Gott, ein ermutigender Gott. Ein Gott, der uns versorgt, uns bevollmächtigt, weil er uns unendlich liebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht es als Vater einfach Freude, meinen Kindern oder Enkeln etwas zu schenken. Es macht mir Spaß. Ich musste mir das übrigens auch nicht erst in Büchern anlesen, dass es einem das vielleicht Freude macht, muss es mir mit irgendwelchen Übungen, so einem Übungsprogramm antrainieren. Nein, die Freude ist tief, tief in mir da. Und es ist einfach von Anfang an auch so gewesen, dass mir die großen strahlenden Augen Spaß gemacht haben, wenn meine Jungs oder heutzutage meine Enkelkinder etwas geschenkt bekamen oder bekommen, was sie sich gewünscht hatten. Oder wenn sie von einem Geschenk überrascht wurden. Die liebende Zuwendung, die nicht tausendfach erbettelt werden muss, ist doch hoffentlich immer noch Grundlage gesunder Elternschaft. Wir haben in meinem Moment ja gerade Lukasmarkt und ich war gestern mit meinen beiden kleinen Enkeln drüber, was haben die gestrahlt auf dem Kinderkarussell. Ah, so Augen. Ist das nicht schön? Und das muss doch nicht üben. Warum fällt es uns dann aber oft so schwer, uns Gott als Vater vorzustellen, dem es ausgesprochen viel Freude macht, seine Kinder mit guten Gaben zu beschenken? Gott sucht Gelegenheiten, uns mit Segen zu überschütten, nicht irgendwo ein Tröpfchen. Er will diesen Segen nicht für sich behalten. Es entspricht vielmehr seinem Wesen, mit vollen Händen zu geben. Er teilt Segen nicht mit einer Pipette aus. Das ist übrigens durchaus kein neutestamentlicher Wesenszug Gottes, sondern durchzieht auch wie ein roter Faden das Alte Testament. Es gibt unzählige Stellen, wo Gott seine Sehnsucht nach Gemeinschaft mit dem Volk Israel ausdrückt und ungeheuren Segen verheißt, wenn sich dieses Volk doch endlich ihm ganz zuwenden würde. Die Geschichte der Menschen mit Gott lief und läuft leider heute aber immer noch nach einem anderen Muster ab. Israel und leider in der Nachfolge auch wir sind oft damit zufrieden, wenn es uns einigermaßen gut geht. Wir kommen in der Familie relativ gut klar, haben im Berufsleben eine insgesamt zufriedenstellende Situation. Wir kommen mit dem Geld ganz ordentlich über die Runden, finden auch Zeit für die ein oder andere Freizeitbeschäftigung. Die Tage laufen ziemlich gleich und meist ohne besondere Dramen ab. Wirklich existenzielle Krisen erleben wir eher selten. Mal ehrlich, halten wir dies schon für den überfließenden Segen Gottes? Ist die Abwesenheit von Durcheinander in unserem Leben wirklich schon die Fülle, die Jesus uns zusagt? Ihr sollt das Leben haben und es in Fülle haben, volle Genüge? Durch das ganze Alte Testament hindurch kann man erkennen, dass Gott sowohl bereit als auch willens ist, seine Reichtümer mit seinem Volk zu teilen. Im Neuen Testament wird dies noch vertieft und wertvoller gemacht. Wir sind als Gottes Töchter und Söhne angenommen und mit Jesus Erben seines Königreiches geworden. Wir sind es schon geworden. Wir dürfen Gott Vater nennen, um genau zu sein, Papa, Abba. Das ist ein Hammer, oder? Wir werden im Römerbrief als Erben Gottes, als Miterben Christi bezeichnet. Wir sind keine Erbschleicher, die Gott gegenüber ein Schauspiel abziehen müssen, um Gutes zu erhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass Gott kein Gott des Mangels, sondern ein Gott der Fülle ist, der sich als liebender Vater wünscht, diese Fülle an uns weiterzugeben. Der will die nicht für sich behalten. Ich möchte dies ja auch als irdischer Vater tun, meinen Kindern Gutes mit auf ihren Weg geben. Sie dürfen ganz selbstverständlich mein Eigentum mitbenutzen, Werkzeuge oder sonstige Dinge dürfen sie selbstverständlich gebrauchen. Sie dürfen mein Auto fahren, für manchen ein Sakrileg. Ich bin ihnen gegenüber nicht misstrauisch, mein Geldbeutel liegt immer offen rum. Ich möchte gerne lebenslang ein großzügiger Vater sein, mit allen blinden Flecken und Unzulänglichkeiten, die im Alltag dabei immer wieder auftauchen. Aber ich möchte dies wirklich von Herzen sein. Es ist mein Wunsch, meinen Kindern nichts vorzuenthalten, was ihnen gut tut, was ein Segen und eine Freude für sie ist. Jesus erzählt von Gottes ganz selbstverständlicher Güte am Beispiel irdischer Väter. In Matthäus 7, Vers 9 bis 11 steht, oder ist einer unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn er um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Stellen wir uns doch das mal vor. Ein Kind hat montags Ganztagsschule, seinen 10-Stunden-Tag in der Schule. Das ist richtig schwere Arbeit. Und es kommt wirklich oft geschafft nach Hause. Die Familie sitzt am reich gedeckten Tisch. Das duftende Essen wird herumgereicht. Was für ein Vater wäre das, wenn er dem Kind einen Stein zuwerfen und zu ihm sagen würde, hier, nag mal daran herum. Unvorstellbar, kein irdischer Vater ist vollkommen. Wir sind durch und durch fehlerhaft, keine Frage. Und dennoch würde niemand von uns seinem Kind gegenüber so handeln. Gute Väter, gute Eltern wollen ihren Kindern gute Gaben geben. Und unser himmlischer Vater will das auch. Aber wie steht es eigentlich mit unserer Bereitschaft, gute Gaben auch anzunehmen? Wie steht es damit, dass wir Segen, der eigentlich bereitsteht, gar nicht in Anspruch nehmen, weil wir auch ohnehin ganz gut, so leidlich manchmal nur, durch den Alltag kommen? Das Annehmen von Geschenken fällt manchem schwer, weil es sich gleich zum Wiederschenken verpflichtet fühlt. da vor Jahren mal eine Geschichte gehört von einem Bauern auf eigener Scholle. Und der hatte eine absolut miserable Ernte. Und irgendjemand hat ihm dann in den Briefkasten ein Kuvert geworfen mit einem namhaften Geldbetrag drin. Und er tat sich furchtbar schwer, das überhaupt anzunehmen. Gut war, dass ein Spruch dabei lag. Ein frommer Spruch, aber ein bisschen abgewandelt. Da stand nämlich, Gott liebt einen fröhlichen Nehmer. Annehmen. Nicht gleich Gott wieder was zurückgeben wollen. Was haben wir denn? Gott bietet uns die persönliche Gemeinschaft mit ihm an. Wir haben quasi persönliche Audienz bei ihm. Nehmen wir das Angebot an? Wie sieht meine persönliche Zwiesprache mit ihm aus? Lege ich ihm kurz meinen Wunschzettel vor und arbeite die sogenannten Gebetsanliegen ab? Oder freue ich mich, dass ich als sein Kind ihm das sagen darf, was mich bewegt, was mich freut, was mich schmerzt, was mich sorgt und quält, was mir eine Last ist? Wie soll ein tiefes Vertrauen zu Gott wachsen, wenn ich ihm überhaupt keine Zeit lasse, sich als mein liebender Vater zu erweisen? Solange Beziehungspflege mit Gott eine lästige Pflichtübung ist, können wir sie uns getrost sparen. Ich sage es in aller Deutlichkeit, stille Zeit als geistliche Krankengymnastik hat nichts mit dem zu tun, was Gott als unser Vater sich wünscht. Mich interessiert als Vater doch, wie es meinen Söhnen, Schwiegertöchtern, Enkeln wirklich geht, was sie beschäftigt, freut oder bedrückt. Ich möchte sie loben, ermutigen, ihnen Hilfe geben, sie segnen. Das kann ich nicht, wenn sie mir dazu überhaupt keinen Raum geben. Wenn sie nur im Vorbeigehen mit mir leben, so zwischen Tür und Angel, so fast auf der Flucht. Ich werde sie immer noch von Herzen lieben, keine Frage, und mich nach Austausch mit ihnen und nach Nähe sehnen. Aber ich kann meinen Segen, meine Fürsorge nicht an sie dran nageln. Gott will uns mit der persönlichen Zeit mit ihm Gutes tun und uns will er Gutes tun. Wir geben ihm nichts zurück. Es ist sehr wichtig, dass wir dies wirklich begreifen. Es genügt ihm nicht, dass wir an ihn als ein irgendwie diffuses, höheres Wesen glauben, das machen viele. Dass wir bestimmte Glaubenssätze hochhalten, auch das ist nichts Außergewöhnliches. Dass wir zum Beispiel glauben, dass er die Welt geschaffen hat, selbst dass Jesus Gottes Sohn ist. Dieser Glaube aber nicht in einer persönlichen Beziehung Gestalt gewinnt, wenn ich nicht am intensiven Austausch, am persönlichen Gespräch mit Gott interessiert bin, dann bleiben alle Glaubenssätze blutleere Formeln, die man einfach nachplappert. Gott ist ein Gott der Beziehung. Er wirbt um uns, weil Liebe in Nähe und Vertrauen Ausdruck finden und nicht im Wissen um oder Glauben an irgendwelche Lehrsätze. Was glauben Menschen nicht alles? Welchem Vater, welcher Mutter würde es genügen, wenn die Kinder zu ihnen sagen würden, wir wissen, dass du unser Vater, unsere Mutter bist. Wir denken, dass ihr für uns sorgt. Wir erwarten das sogar von euch. Aber ansonsten lasst uns bitte in Ruhe. Die Zeit zum Reden mit euch haben wir nicht. Da haben wir anderes zu tun, das es wichtiger ist. Wie sieht unser Verhältnis zum himmlischen Vater aus? Ist er fünftes Rad am Wagen für dringende Notfälle? Entfernter, unbewegter Beweger dieser Welt? Unpersönliches, höheres Wesen, das sich natürlich nicht um meine Niedrigkeiten kümmert? Oder darf er der Vater sein, der Platz in meinem Leben hat, der seinen reichen Segen ausschütten darf über mir, mit dem ich gerne Zeit verbringe, auf den ich immer mehr zu hören lerne, und das tut mir so gut. Gott hat jedenfalls Zeit für uns. Er wird uns nicht abweisen. Welcher Vater wird zu seinem Kind sagen, ich bin zu beschäftigt, mich interessiert dein verlorenes Fahrrad oder dein Ärger mit deinen Freunden nicht. Oder Lass mich mit deinen Sorgen zufrieden, das ist doch nur Pipifax. Ich kümmere mich gern um jeden, nur nicht um dich. Oder, natürlich bin ich reich, aber es gibt keinen Grund, warum ich dir irgendetwas geben sollte. Es ist meins, verschwinde. So ist Gott nicht. Er hat ein Ohr für uns. Ja, er sehnt sich sogar nach unserer Stimme. Nichts, nochmal, nichts kann ihn davon abhalten, seine Aufmerksamkeit jedem von uns zuzuwenden. Ganz persönlich, ganz nah. Ich wünsche mir für mich selbst und für uns alle hier, dass wir das noch viel tiefer in unser Herz hineinlassen. Gott freut sich am Kontakt mit uns. Er liebt es, wenn wir die Zeit mit ihm genießen, wenn uns diese Zeit kostbar und wertvoll wird. Denn der reiche Gott will uns Gutes tun, weil er nicht unbewegt irgendwo auf dem Thron sitzt und uns und die Welt sich selbst überlässt, sondern weil er der persönliche Vater ist, dem nichts in unserem Leben zu klein oder unwichtig ist. Wie drückt es die Schauspielerin Eva Maria Admiral in einem Theaterstück auf einem Willow Creek Kongress einmal aus? Sie wollte nicht mehr gegen das durch schlechte menschliche Erfahrungen und verzerrte Vaterbild in Jahren kämpfen. Ihr Wunsch war die vertrauensvolle Hinwendung zu einem Vater, der zu ihr sagt, komm, Liebes, setz dich zu mir. Danke für den Kaffee. Du bist mein guter Schatz. Wir dürfen dies ganz persönlich hören, jeder. Wenn wir diesem Vater Raum in uns geben und ihn wirklich in unser Innerstes hineinlassen.